Ja, guten Morgen auch von mir. Wer in Church Tools reingucken kann, der weiß, wie meine Predigt heute Morgen heißt. He's got the whole world in his hands. Oder doch nicht? Ein außergewöhnlicher Titel, und damit ihr so ein bisschen versteht, wie es dazu kam, dürft ihr mit mir eine kleine, kurze, gedankliche Reise in die Vergangenheit machen, so zurück in die Zukunft. Wir leben ja in sehr unruhigen Zeiten, und eigentlich hätte ich am letzten Sonntag des Kirchenjahres in 2023 meinen letzten Predigtdienst gehabt und bin aber krank geworden. Ich hatte mich vorbereitet, der Jochen ist dann für mich eingesprungen, und ja, die Gedanken, die ich mir damals gemacht habe, die mich bewegt haben, die sind immer noch aktuell. Und deshalb kehren wir heute so ein bisschen zurück zu diesem letzten Sonntag im Kirchenjahr. Wer von euch weiß denn, wie der heißt? Die haben ja manchmal so Namen. Ja, Ewigkeitssonntag. Danke, Jochen. Danke auch, dass du damals noch eingesprungen bist für mich. Ewigkeitssonntag, das ist der Name der Protestanten für diesen Tag. Und im letzten Jahr war das so, ich weiß nicht, ob das so euch noch bewusst ist, aber an diesem Tag geht es sehr stark um den Gedanken, dass wir Hoffnung über dieses irdische Leben hinaus haben, über das Grab hinweg, dass es eine Ewigkeit gibt. Und Ewald hatte letztes Jahr diesen Punkt mehrfach in verschiedenen Predigten herausgearbeitet. Und ich habe gedacht, gut, aber dann brauche ich da nicht nochmal drüber predigen. Aber habe ich mich beschäftigt, wie heißt denn dieser Tag in der katholischen Kirche? Hat jemand eine Idee? Totensonntag. Nee, Totensonntag nicht. Der heißt Christkönigsfest. Ein ganz komischer Name. Und im Heimatort meines Mannes, da gibt es, da heißt das Gemeindehaus der katholischen Kirche auch Christkönigsheim. Und ich habe mich schon immer ein bisschen so gewundert, habe gedacht, was ist denn das für ein komisches Konstrukt, Christkönig, Christkönigsfest. Aber ich habe mich dann damals aufgemacht und habe mal nachgeforscht. Und das Christkönigsfest ist ein Ideenfest. Das heißt, jemand hatte eine Idee und wollte daraus ein Fest machen, um etwas deutlich werden zu lassen. Und da, das ist eine gute alte Tradition, weil Gott hat es ganz ähnlich gemacht. Er hat das Passa eingesetzt, damit die Israeliten sich erinnern an den Auszug nach Ägypten und wie groß und mächtig Gott da eingegriffen hatte. Und dieser Papst, der das damals eingeführt hat, dieses Fest wurde im Jahr 1925 eingeführt. Und der hatte ein Ziel da damit. Das wurde zum ersten Mal im Dezember 25 gefeiert und später auf den letzten Sonntag des Kirchenjahres gelegt. Und dieses Christkönigsfest hat eine Bedeutung. 1925. Es handelt sich um die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Und am Ende des Ersten Weltkriegs, da war es auch vorbei mit Kaiserreichen, mit Königreichen und mit dem Reich, das Osmanische Reich. Das war untergegangen. Die Weltordnung war nicht mehr da, die vorher so vertraut war und auch Sicherheit gegeben hat. Das wissen wir aus dem Geschichtsunterricht. Aber ist uns auch bewusst, dass mit dem Untergang dieser Reiche eben diese Ordnung und die Sicherheit für die Menschen damals zusammenbrach. Klar gab es diejenigen, die eine Chance darin gesehen haben, die gesagt haben, die Monarchie war eh so doof und überhaupt, und das muss man alles mal ändern. Aber für viele war es auch ein herber Verlust, diese Sicherheit, diese Ordnung, auch wenn nicht alles gut war, doch zu verlieren. Und wie soll das weitergehen? Es war eine Zeit der großen Verunsicherung. Das Alte, das war vergangen, aber wie es jetzt so in die Zukunft gehen sollte, das wusste auch niemand so recht. Es war so ein Hineinstolpern in eine neue Zeit mit Werkzeugen der Demokratie, mit denen im alten Europa eigentlich keiner so recht umzugehen weiß. Und mitten in diese Unsicherheit hinein, mitten in das, dass die ganze Weltordnung kaputt gegangen ist, wurde dieses Ideenfest, dieses Christkönigsfest implantiert, wurde da hineingegeben. Ein Gedanke für dieses Fest war, Jesus Christus ist und bleibt der König. Das ist derjenige, der bleibt. Wenn alles andere gerade kaputt geht. Aber Jesus ist nach wie vor König. Und das finde ich so bemerkenswert. Die Welt lag nach dem Ersten Weltkrieg im Chaos und in der Neufindung. Und es gab diese unterschiedlichen Menschen, die einen trauerten nach, die anderen hatten Angst vor der Zukunft, die anderen wollten da was ganz Neues schaffen. Und dann weist dieser Papst darauf hin, hey, Jesus ist König. Er ist der, der bleibt und dessen Reich bestehen wird. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Das hat Jesus schon zu seiner Lebzeit gesagt. Und es gilt auch heute noch. Aber er ist da und er ist als König da. Er ist die Sicherheit, die wir haben dürfen in diesen unruhigen Zeiten, wenn alles andere verschütt geht. Und wie klug, mitten hinein in diese Situation der Welt ein Fest zu setzen, das erinnert, hey, Jesus ist König. Und das Fest betont nach diesen Umwälzungen infolge des Ersten Weltkrieges und dem Ende dieser Monarchien und anderen Herrschaften die wahre Königsherrschaft Jesu. Und die steht natürlich in dem Spannungsfeld zwischen Frömmigkeit und Politik. Das Fest soll die Königsherrschaft Gottes herausstellen, ohne dabei eine besondere Beanspruchung weltlicher Macht in den Mittelpunkt zu stellen. Es geht darum, dass Jesus König über alles ist, über die Erde, über das Weltall. Er hat es geschaffen. Und er wird eines Tages sichtbar wiederkehren, so wie das, also ich wusste das nicht, dass das heute Tagesspruch ist, gell, was Sandra vorhin vorgelesen hat aus Psalm 86. Aber es passt heute so gut, dass die Welt erkennen wird, er ist der König. Ja, und ich dachte da eben vor ein paar Monaten im November, das ist die Botschaft, die wir in der Gemeinde und jeder Einzelne von uns brauchen. Inmitten dieser Unruhen in unserer Welt und auch in Deutschland. Jesus ist König. Er ist der, der die Welt in der Hand hält. Und wisst ihr, ich finde es schon interessant, das Kirchenjahr endet mit diesem Ausblick, dass Jesus am Ende der Zeit als mächtiger König wiederkehrt, vor dem sich dann jeder beugen wird und jeder bekennen wird, dass er Herr und Gott ist. Und das Kirchenjahr endet. Und eine Woche später kommt die Adventszeit, die uns in die Weihnachtszeit hineinführt, in der wir feiern, dass Jesus in die Welt kam, so unscheinbar als Baby. Ganz machtlos in die Welt kam, um die Menschen mit dem Vater zu versöhnen. Ja, dieses Christkönigsfest hat mich dann doch nicht losgelassen. Es geht um Jesus als König. Was für ein König oder Herrscher ist er denn? Wie lebt er diese Königsherrschaft? Und es tut mir leid, dass wir ihn angesichts der ersten Osterhasen in den Supermärkten jetzt nochmal zu Weihnachten zurückkehren. Aber es gibt ein wunderbares, altes, wohlvertrautes Kirchenlied. Wenn ihr das mal aufzeigen könntet. Es heißt, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erbringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. Ja, jetzt legen wir in dieser Adventszeit nochmal einen Zwischenstopp ein. Aber dieses Lied hat so eine Wortgewalt. Ich finde, es ist pure Anbetung, bringt so viel zum Ausdruck. Da wird Gottes Königsherrschaft so deutlich. Der Herr der Herren, der König der Könige. Niemand ist höher. Und im zweiten Vers wird so deutlich beschrieben, wie seine Königsherrschaft aussieht. Und es sind Begriffe, die würden wir nicht mit einem König verbinden. Sanftmütigkeit, Barmherzigkeit, jemand, der in der Not und im Elend ein Ende bereitet. Wir kennen doch nur Könige in Europa, die machtlos sind und präsentieren dürfen. Oder aus dem Geschichtsunterricht die absoluten Herrscher aus dem Mittelalter oder davor. Also historisch einordnen könnte das wahrscheinlich besser. Aber diesen Feudalismus, wo die Untertanen einfach dem Herrscher ausgeliefert waren und er tun und lassen konnte, was er wollte. Und hier wird so stark Gottes Wesen und seine Liebe uns gegenüber beschrieben. Und wisst ihr, der erste Vers, der ist dem Psalm 24 entnommen, den lesen wir nachher noch. Und der bringt ganz klar zum Ausdruck, dass wir einen mächtigen König haben. Und im zweiten Vers wird eben sein Wesen hier beschrieben. Ja, und damit endet unser Zurück in die Zukunft und wir landen im Hier, im Heute. Ich möchte mit uns heute anschauen, was uns helfen kann, die Zukunft und in der Unsicherheit der heutigen Zeit ein Fundament und einen Halt zu bekommen. Ja, auch wir leben in einer Zeit des Umbruchs und der Verunsicherung weltweit, was gerade abgeht. Selbst in Deutschland, wo wir doch so lang so sicher waren. Und für jeden Einzelnen von uns, sicherlich auch im persönlichen Bereich, gibt es Krisen, gibt es Zeiten der Verunsicherung. Und gerade deshalb brauchen auch wir Orientierung, Halt und Sicherheit. Und die finden wir nicht in politischen Systemen oder in Personen, aber in Jesus. Der Titel meiner Predigt ist He's got the whole world in his hands. Oder nicht? Ja, eigentlich ist es uns klar. Wir wissen das, wir haben das gelesen, wir haben das gehört, wir singen das. Und doch schleicht sich so hin und wieder dieser Zweifel ein. Oder doch nicht? Ist Gott nicht die Welt so ein bisschen aus der Hand geglitten oder geflutscht wie so ein schmieriges Stück Seife? In diesem Lied geht es darum, dass Gott die Welt, die Natur, aber auch die Menschen in seiner Hand hält. Und wisst ihr genau, wie dieses alte Kirchenlied "Macht hoch die Tür" gilt der Psalm 24 mit als Ursprung des Textes für He's got the whole world. In diesem ersten Vers des Psalmes heißt es: Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wasser bereitet. Gott hat die Erde geschaffen mit allem, was darinnen ist. Er hat sie ins Leben gerufen. Und im Psalm 95, Vers 1 bis 7 lesen wir: Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen, dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Hier wird Gott einerseits als mächtiger König beschrieben, aber auch als der Hirte, der uns weidet, der sich um uns kümmert. Die Erde ist in seiner Hand, er hat sie geschaffen und er hält sie in seiner Hand, er ist in Kontrolle. Und das ist, glaube ich, für uns alle erstmal was, wo wir Ja sagen können. Und dann sehen wir es, wie es in der Welt zugeht und wir denken, naja, wenn er so in Kontrolle ist, warum gibt es dann so viel Not und Elend? Da möchte ich nachher noch drauf eingehen. Wisst ihr, ich habe auch lange darüber nachgedacht, was das bedeutet, dass die Erde in seiner Hand ist, in Gottes Hand. Und ihr lieben Fußballfans, ich rede nicht von Gottes Hand, vom Viertelfinale der WM 1986, als die Hand Gottes ein Tor geschossen hat für Argentinien. Nein, ich rede von der Hand Gottes, die so oft beschrieben wird, auch als im Alten Testament und im Psalm können wir lesen, dass sein Arm nicht zu kurz ist, um zu helfen. Und dass die Rechte des Herrn den Sieg behält. Es ist eine starke Hand. Und wenn ich etwas in die Hand nehme, ich selber, wie jetzt zum Beispiel diesen Kugelschreiber, dann habe ich Kontrolle darüber, wo ich den Kugelschreiber hinlege, wo ich ihn hinbewege. Ich kann diesen Gegenstand hindirigieren, irgendwo hin. Und dieses Wort dirigieren gefällt mir an dieser Stelle sehr gut, denn es bedeutet, derjenige, der dirigiert, der gibt den Ton an. Er bringt das Orchester zum Klingen. Er gibt die Einsätze und die bringt die einzelnen Musiker zusammen und lässt ein Meisterwerk erklingen. Auch wenn jeder einzelne Musiker übt und spielt, seine Noten kennt, ist es doch der Dirigent, der das Zusammenwirken hervorbringt. Ja, und was passiert dann, wenn im Orchester Musiker sitzen, die meinen es besser zu wissen, die eine eigene Interpretation des Werkes spielen? Ich glaube, dass jeder, der das Werk an sich kennt, das hören wird. Ein Missklang. Und um in diesem Bild zu bleiben, Gott ist der Dirigent, er hat nicht die Kontrolle verloren. Aber wir können auch schon in der Bibel lesen, dass es Nöte geben wird, Naturkatastrophen, Kriege. Und es sind so diese Misstöne im großen Konzert der Weltgeschichte. Aber nur weil es diese Misstöne gibt, hat Gott nicht den Taktstock aus der Hand gelegt und das Orchester aufgegeben. Und auch nicht, wenn es nur um das Kammerorchester meines kleinen Lebens geht. Auch da ist er der Dirigent. Auch in den persönlichen Krisen meines Lebens. Und weder wenn es um das Weltgeschehen geht, noch wenn es um mein privates Glück geht oder mein privates Leben geht, hat Gott sich da zurückgezogen. Nein, er ist da, er hat den Überblick. Fakt ist, dass Gott die Welt geschaffen hat. Er hat den Menschen beauftragt, sich die Erde untertan zu machen, sie zu beherrschen und zu bewahren. Das war sein erster Auftrag. Und dies sollte nach Gottes Willen und seinen Maßstäben erfolgen. Doch dann kam der Sündenfall. Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen und diese Aufgabe an ihn delegiert weitergegeben. Und solange die Menschen unter seiner Autorität blieben, war auch wirklich alles gut. Aber dann haben Adam und Eva entschieden, Gott ungehorsam zu werden. Und mit diesem Ungehorsam sind sie aus Gottes Schutz herausgetreten und haben sich unter die Autorität eines anderen begeben. Und daher das Leid in dieser Welt mit Krankheit, Elend, Not, Hunger, Krieg. Und wir alle leben in dieser gefallenen Welt mit allen Konsequenzen. Und es macht uns zu schaffen und es lässt uns zweifeln an dem, ist Gott wirklich in Kontrolle, wenn das andere da ist. Aber Gott hat die Welt nicht aus der Hand gegeben. Wisst ihr, er war bereit, ein Risiko einzugehen, indem er die Menschen mit einem freien Willen ausgestattet hat. Dieser freie Wille ermöglicht es den Menschen, sich entweder Gott zuzuwenden und in der Gemeinschaft mit ihm zu leben oder sich von ihm abzuwenden und ohne ihn zu leben. Und das müssen wir begreifen, dass Gott derjenige ist, der allmächtig ist. Er allein. Der Feind, der Teufel, ist nicht allmächtig. Der ist nicht in der gleichen Machtstellung wie Gott. Gott ist allmächtig. Und weil er wusste, wie sehr die Nöte der Menschen zunehmen, wenn sie sich von ihm abwenden, deswegen hat er nach einem Ausweg gesucht. Er hat sich seine Hände am Kreuz durchbohren lassen, um diese Welt zu erretten, um jeden Einzelnen zu erretten. Dafür ist er in die Welt gekommen, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben erhält und damit die Chance hat, heil zu werden und umzukehren. Ist die Hand Gottes, die die Welt hält, diese durchbohrte Hand, die alles gegeben hat, dass die Welt gerettet werden kann. Wir Menschen müssen anerkennen, dass wir eben nicht alles verstehen. Auch nicht, warum so viel Not und Elend immer da ist in meinem Leben, im Leben anderer. Und wieso Gott es denn so zulässt, das ist ja oft diese Frage. Ja, wir können es nicht immer verstehen, warum Gott es auch so wichtig war, dass wir einen freien Willen haben, uns für oder gegen ihn zu entscheiden. Ja, er wollte, dass wir aus freien Stücken ihn lieben. Alles andere wäre Zwang. Aber diese Konsequenzen dann auszuhalten, das ist schon ganz schön heftig. Und ja, wir müssen da manchmal begreifen, wir können es nicht immer verstehen. Wir hängen unseren Verstand und das Verstehen immer so hoch. Aber wisst ihr, das fängt ja schon in der Apostelgeschichte an. Oh, da lesen wir, dass Petrus gefangen genommen worden ist und war in Ketten. Hey, und da kam ein Engel und er ist ohne seine Ketten rausgegangen. Und die Gemeinde hatte gebetet. Und als die Rote gesagt hat, hey, Petrus steht vor der Tür, da hat die betende Gemeinde gesagt, das ist sein Geist. Hey, die haben gebetet. Und dann wurde das Gebet erfüllt und sie haben es nicht mal geblickt. Die Geschichte ist schon so bekannt, so oft erzählt im Kindergottesdienst. Aber wisst ihr, was mit Jakobus passiert ist? Dem Bruder von Johannes. ein kleiner Satz, er wurde enthauptet. Ja, hallo! Versteht ihr das? Warum wurde da zu wenig gebetet? War der etwa sündiger? War Petrus besser? Wieso? Warum? Und warum ist uns die eine Geschichte so bekannt und so viel lieber und den einen Satz haben wir übersehen? Wir verstehen es nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht verstehen müssen. Es gibt Dinge, die müssen wir verstehen, ja. Aber es gibt Punkte, an die kommen wir und da versuchen wir zu verstehen und wir können es nicht verstehen. Ich möchte mit euch noch die Geschichte von Josef anschauen. Nicht von meinem herzallerliebsten Josef, aber vom Josef aus der Bibel. Wie lief dessen Leben denn bitte aus dem Ruder? Er war der Sohn, der geliebte Sohn von Jakob, seinem Papa. Dann wurde er verkauft als Sklave. Boah, dann hatte er endlich eine gute Stellung im Haus von Potiphar, nur um verleumdet zu werden und aufgrund falscher Anschuldigungen im Gefängnis zu landen. Nicht ein paar Tage, Jahre. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Er hat dem Aufseher geholfen. Er hat zwei Dienern des Pharao Träume gedeutet und hat zu dem einen gesagt, wo er wusste, der wird am Leben bleiben, denk an mich, wenn du rauskommst. Ja, wir kennen das Ende der Geschichte. Gott kam mit seinem Plan durch. Josef kam später aus dem Gefängnis mit 30 Jahren und wurde ein mächtiger Mann in Ägypten. Das eigentlich Faszinierende ist aber, dass Josef, egal wo er war, Gott treu war und der Versuchung widerstand. Zu Potiphas Frau sagte, wie sollte ich gegen meinen Herrn, also gegen Potiphar, der es gut mit mir meinte, der mir so eine gute Stellung gegeben hat, und wie sollte ich gegen meinen Gott sündigen? Er widerstand. Klar wollte er raus aus dem Gefängnis und er bat den Mundschenk um Hilfe. Und er hat ihn dann glatt weg vergessen. Aber es wird nicht berichtet, dass er den Mundschenk später Vorwürfe gemacht hat oder eine Strafe gefordert hat, weil der ihn da hat länger im Gefängnis sitzen lassen. Hey, selbst seinen Brüdern vergab er. Und wisst ihr, die konnten es nicht fassen. Die hatten richtig, richtig Schiss. Die haben gesagt, boah, solange der Papa lebt, so lange ist er gut zu uns. Aber wehe, wehe, wenn der stirbt. Da hatten sie Angst, dass er sich noch rächen würde. Und wisst ihr, Josef bekam zwei Söhne und bei seinem zweiten Sohn Ephraim, da hat er gesagt, Gott hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Er hat erkannt, dass Gott ihn hat wachsen lassen, dass in seinem Elend war er nicht allein. Es gibt für uns nicht erkennbare Seiten an Gott. Da können wir seine Gedanken und sein Wesen da hinten nicht klar erkennen und auch nicht verstehen. Aber ich frage euch mal, wenn wir Gott mit unserem menschlichen Verstand total verstehen würden, wie groß wäre Gott, wenn er da reinpassen täte in unseren Verstand? Gott ist so viel größer und Jesaja drückt es mal aus, deine Wege sind so viel höher als meine. Es gibt diese nicht erkennbaren Seiten an Gott. Wir können ihn da nicht klar erkennen. Das liegt uns irgendwie verborgen. Wir wissen nicht, was er vorhat. Und ich glaube, dass es Josef an ganz vielen Stellen in seinem Leben auch so ging. Da wusste er nicht, warum passiert es mir? Ja, Josef hat am Ende dann verstanden, warum Gott ihn so geführt hat. Er sagte zu seinen Brüdern, ihr wolltet mir Böses, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Das sagte er, als die Hungersnot da war und seine Brüder mit Jakob, seinem Vater, zu ihm nach Ägypten kamen, Jahrzehnte später. Aber wie war das in all den Jahren zuvor? Auf der Reise als Sklave nach Ägypten in der sengenden Sonne durch die Wüste, im Haus Potiphars, im Gefängnis, als er vergessen wurde, scheinbar. Manchmal bleiben uns Gottes Gedanken und sein Wesen lange Zeit verborgen. Und wir versuchen so sehr, es zu verstehen. Kennt ihr den Satz? Alles wird gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu Ende. Ich glaube, Josef hat in diesen Zeiten, wo er durch musste, mehr als diesen Spruch nötig gehabt, um zu bestehen. Und das Gute ist für uns, es gibt eine Alternative zum Verstehen und zum Verstehen wollen. Denn was ist, wenn ich bei allem Bemühen nicht verstehen kann? Muss ich dann verzweifeln und mit meinen Ängsten und Sorgen allein bleiben? Nein, muss ich nicht. Es gibt eine Alternative. Und die Alternative ist das Erkennen. Und darum können wir bitten. Wir können darum bitten und daran arbeiten, Gott in dem Ganzen, wo wir gerade stehen, wo wir durch müssen und nicht verstehen können, ihn zu erkennen. Einen Perspektivwechsel zu machen. Nicht ich muss verstehen. Erkennen ist im Alten Testament ein Ausdruck von ganz großer Intimität und Nähe. Und ich glaube, das brauchen wir in diesen Zeiten, wo so unsicher sind. Diese Nähe zu Gott. Dieses Vertrautsein mit ihm. Weil Nähe schafft Vertrauen, weil ich ihm nahe bin. Wisst ihr, verstehen, wenn ich es verstanden habe, dann kann ich weitergehen. Und brauche mich da gar nicht weiter drum zu kümmern, weil ich blick's ja. Aber wenn ich erkenne, dass Gott da drin ist und mit mir ist, dann suche ich seine Nähe, dann suche ich die Gemeinschaft mit ihm und es trägt und hält mich. Jesus hat verheißen, dass er alle Tage bei uns ist bis an das Ende der Welt. Wenn wir versuchen zu erkennen, wo er in dem Ganzen ist, wenn wir unseren Blick erheben und auf ihn richten, wisst ihr, in Lukas 12 fragen die Jünger, Jesus, wann wird es alles geschehen, dass der Tempel zerstört wird und dass du dann mal wiederkommst? Und dann gibt es ein ganzes Kapitel voller Schrecklichkeiten, Hungersnöte, Elend, Seuchen, Krieg. Eine Nation erhebt sich gegen die andere. Und mittendrin oder hinten am Schluss, Vers 37, da sagt Jesus dann, und wenn zu Beginn wird es, wenn diese Dinge beginnen, dann erhebt euer Haupt und seht, euer Erlöser naht. Und ich habe so oft den Eindruck, dass wir uns von den schlechten Nachrichten heutzutage und von dem, was da passiert, so gefangen nehmen lassen, wie so ein Kaninchen vor der Schlange, wo so gebannt ist. Und wir können uns nicht mehr rühren und denken, Hilfe, was ist los? Und da sagt Jesus rein, erhebt euer Haupt und seht. Erhebt euer Haupt und seht auf Jesus. Er ist derjenige, der bleibt. Er ist derjenige, der da ist und der die Welt in seiner Hand hält und sie nicht außer Kontrolle gegeben hat. Nein, er ist da. Und indem, dass wir Blickkontakt aufnehmen, geschieht Nähe. Und es geschieht Nähe, weil wir mit unseren Fragen und Ängsten, die berechtigt sind, und auch mit der Verzweiflung in bestimmten Situationen, die ist berechtigt, das, was uns bewegt, mit dem können wir zu ihm kommen. Und wir dürfen das mit ihm teilen. Und dem, der die ganze Welt und damit auch dich und mich in der Hand hält, der ist uns nah. Und mit dazu gehört, dass wir uns bewusst werden, auch wenn sich die Welt um uns verändert, die Systeme, die uns so vertraut waren, die Abläufe ins Wanken gekommen, nichts mehr so ist, wie es mal war, dass er der Herr und Gott ist, der war und der ist und der bleibt. Und der kommen wird. Er ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und er hält die Welt in seiner Hand. Sie ist ihm nicht entglitten. Weder meine kleine persönliche Welt, noch die Welt und das große Weltgeschehen. Aber zu begreifen, dass es diese Diskrepanz gibt, das eine Verstehen, wo wir es so gern wollen, und wir dürfen auch ganz viele Dinge verstehen, aber da, wo es über unser Verstehen hinausgeht, da ist dieses Erkennen so wichtig, dass wir in seiner Nähe sind und seine Nähe uns Kraft gibt, uns aufhilft und diesen Tisch, wo wir vorher besungen haben, ja, im Psalm 23 heißt es, er deckt uns den Tisch im Angesicht der Feinde. Aber er ist gedeckt und wir dürfen uns diesem Tisch zuwenden. Er ist da und er hat es in der Hand und in Kontrolle. Und das ist mir so wichtig heute, wo wir so unseren Zeiten hinter uns haben und noch entgegengehen werden. Da ist einer, der bleibt. Und da ist einer, der da ist. Und zu dem wir kommen dürfen. Und an dem wollen wir uns festhalten. Amen.